Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Herbstlicher Vorgeschmack, die OB-Wahl im sächsischen Görlitz. Alles nur nicht abgehängt. Privatinitiativen gegen die Tristesse. Schlau investiert, was Garnelen aus Anklam mit der EU zu tun haben. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Was meinen Sie, könnte eine neue Dreierkonstellation in Deutschland eine Regierung stellen? Also nach den dreien CDU, CSU und SPD der aktuellen Großen Koalition, dann ein Bündnis aus SPD, Linke und Grünen? Viele gucken deshalb jetzt nach Bremen. Parallel zur Europawahl wird in 10 Tagen auch die bremische Bürgerschaft gewählt. Und Umfragen zeigen, dass ein Linksbündnis aus SPD, Linken und Grünen eine Chance hätte. Es gibt solche Bündnisse in Stadträten oder wie in Thüringen auch auf Landesebene. Aber Bremen wäre so etwas wie ein aktueller Mikrotest für den Bund. Solche politischen Träume hat es schon früher gegeben, aber da sorgten sie bei manchen dann doch eher für Schlaflosigkeit, weil vieles nicht so richtig passte und zum Beispiel die SPD zu weit rechts für ein Linksbündnis stand. Heute ist das anders. Die SPD sitzt zudem im Jammertal, die Linke sieht gerade, dass immer mehr ihrer Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden und die Grünen sind trunken von ihren aktuellen Erfolgen. Kann daraus etwas werden? Rot-Rot-Grün, R2G? Matthias von Lieben zeichnet Ihnen den Werdegang dieser Regierungsidee nach, die über 10 Jahre alt ist.
Angefangen hat alles im Walden, einem ehemaligen Café im Berliner Kiez Prenzlauer Berg. Seit 2008 kommen hier regelmäßig Politikerinnen und Politiker von SPD und Linken, später auch von den Grünen, zusammen. Sie wollen Gemeinsamkeiten ausloten. Ihr Ziel ist abgesteckt. R2G auf Bundesebene, der Codename für eine rot-rot-grüne Koalition aus SPD, Linkspartei und den Grünen. Einer der Initiatoren, Stefan Liebig. 2008 stand er kurz vor dem Einzug in den Bundestag. Heute ist er außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion und will es jetzt wissen.
Ja, das sind so ungefähr 5 Abgeordnete von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Linksfraktion. Wir haben ein gutes und enges, vertrauensvolles Verhältnis. Wir informieren uns über die Debatten in unseren Fraktionen. Und wir sind natürlich dafür, dass es in Deutschland mal eine andere Mehrheit gibt, nämlich eine Mitte-Links-Mehrheit. Und dafür weht der Wind gerade. Und das wollen wir gerne vorantreiben.
Der Zeitgeist weht links. Dieses Gefühl vereint die Runde. In aktuellen Umfragen der Meinungsforscher von Emnet, Forsa oder Infratest DIMAP käme ein Bündnis aus SPD, Linken und Grünen auf 45% der Stimmen. Hinzu kommt, ökosoziale und damit klassische Mitte-Links-Themen dominieren zurzeit den öffentlichen Diskurs. Repräsentativ dafür die Debatten über Kohleausstieg und CO2-Steuer, die Grundrente oder explodierende Mieten, die sich auch in Protestbewegungen wie Fridays for Future oder dem Bündnis Deutsche Wohnen und Co. enteignen manifestieren. Linken Politiker Liebig erinnert auch an den großen Zuspruch für die antirassistische Unteilbar-Demo in Berlin im vergangenen Sommer.
Weil die Polarisierung, die die AfD in unser Land getragen hat, auch zu einer Mobilisierung auf der linken Seite geführt hat. Es kommt hinzu, dass die Schlachten nicht mehr die sind von früher. Also wir sind nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, die SPD und die Linkspartei, die sich über Gerhard Schröders Agenda 2010 unterhalten. Das ist jetzt alles eine Weile her. Das ist alles sehr gut und sehr positiv.
Ein neuer Tonfall. Zur Erinnerung, Rot-Rot-Grün hätte schon nach der Bundestagswahl 2013 eine Mehrheit gehabt. Doch die SPD hatte ein Bündnis mit der Linken vor der Wahl ausgeschlossen. Mittlerweile steckt die SPD im Umfragetief und ist dabei, sich mit einer sozialpolitischen Offensive wieder ein linkeres Profil zu verleihen. Das erklärte Ziel von SPD-Parteichefin Andrea Nahles:
Wir werden Hartz IV hinter uns lassen.
Dürfte wie Musik in den Ohren der Linken klingen. Dass auch Nahles weiter an Rot-Rot-Grün glaubt, hatte sie noch im August 2018 betont. Ein weiterer Faktor: Immer noch gibt es bei den Sozialdemokraten viele Gegner der Großen Koalition. Zum Beispiel Axel Schäfer, NRW-Bundestagsabgeordneter und bis 2017 Vizefraktionschef der Sozialdemokraten. Als Mitglied der SPD-Denkfabrik, eigentlich ein Kreis von hauptsächlich jüngeren SPD-Linken, bastelt auch er im Hintergrund an einem Mitte-Links-Bündnis.
Wir sind nicht so weit von Mehrheiten entfernt, aber die letzten 5% sind die schwersten. Und die kann man nur erreichen, indem man sagt, ja, Rot-Rot-Grün ist für uns auch eine Perspektive. Ich sage, die wir wollen. Andere sollten sagen, die wir nicht ausschließen. Wir brauchen Fantasie. Die Gedanken müssen pflegen und wir dürfen nicht nur uns in den Mühen der Ebenen erschöpfen.
Die Fantasie beflügeln wollte zuletzt auch Juso-Chef Kevin Kühnert, der mit einem kapitalismuskritischen Interview in der Zeit eine bundesweite Systemdebatte angestoßen hat. Bei den Linken kam das gut an, zum Beispiel bei Parteichefin Katja Kipping, die schon lange offensiv für Mitte-Links-Bündnisse wirbt und engen Kontakt zu Juso-Chef Kühnert pflegt. Dass Bewegung reingekommen ist im linken Lager, das sagt auch Katja Dörner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und ebenfalls Teilnehmerin der rot-rot-grünen Gesprächsrunde aus der Tradition des Café Walden. Dörner beobachtet derzeit starke Absetzbewegungen der SPD von der Union.
Es ist doch sehr deutlich meiner Wahrnehmung nach, dass kein gesteigertes Interesse auf Seiten der SPD besteht, die Große Koalition nach der nächsten Bundestagswahl noch mal fortzusetzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach Alternativen. Und der Weggang von Sarah Wagenknecht bringt offensichtlich auch in den Linken nochmal sehr viel auch Umorientierung und neue Diskussionen über die eigene Ausrichtung mit sich. Und deshalb ist es natürlich jetzt hochgradig interessant, auch wieder über R2G zu sprechen.
Für viele bei Grünen und der SPD stellte das eher regierungsskeptische Wagenknecht-Lager ein großes Hindernis für ein Mitte-Links-Bündnis dar, besonders wegen der teils restriktiven Haltung in Fragen der Arbeitsmigration. Wagenknecht wollte sie begrenzen, um den Druck im Niedriglohnsektor nicht zu erhöhen.
Das ist etwas, wo wir Grüne sehr sensibel sind und eine sehr klare Haltung haben, die da wirklich deutlich anders ist als das, was Frau Wagenknecht vorgetragen hat. Und das war für uns ganz klar auch ein No-Go.
Und SPD-Vizechef Ralf Stegner twitterte, durch den Wagenknecht-Rückzug sehe er zukünftig bessere Perspektiven für ein progressives Regierungsbündnis diesseits der Union. Und tatsächlich, die regierungswilligen Reformer bei der Linken um Dietmar Bartsch gewinnen an Macht. Verschiebungen, die auch Volker Kronenberg beobachtet, Politikwissenschaftler an der Universität Bonn.
Wir haben eine Linkspartei, wo sich Sarah Wagenknecht stärker zurückzieht. Sie war ja nun sozusagen ein rotes Tuch für viele in der SPD. Aber ich will auch gleich Wasser in den Wein gießen. Es ist für mich nach wie vor, gerade aktuell, eine sehr virtuelle Debatte. Denn statt über R2G heute zu diskutieren, sollte man doch gerade die Parteien im Blick nehmen, die im Moment in Umfragen der stärkste der drei sind. Das sind die Grünen. Was können denn die Grünen für ein Interesse an diesem Projekt haben?
Aktuell wären die Grünen stärkste Kraft in einem Mitte-Links-Bündnis. Bis zu 20% prophezeien ihnen die Demoskopen auf Bundesebene. Sollten die Grünen ihre berauschenden Umfragewerte auch bei Wahlen bestätigen können, hieße das, aus R2G würde GR2, Grün, Rot, Rot. Ein grüner Kanzler? Für viele Sozialdemokraten wohl schwer vorstellbar. Und bei aller Mitte-Links-Fantasie, meint der Bonner Politologe Kronenberg, dürfe man eines auch nicht vergessen.
Die Grünen verstehen sich ja gerade in Zeiten von Habeck und Baerbock und Kretschmann nicht mehr gerade als dezidiert linke Partei. Nein, die Grünen haben natürlich ein großes Interesse, auch weit sozusagen in das schwarz-grüne Milieu auszugreifen, in das bürgerliche Lager. Das bürgerliche Lager wird mit einem dezidiert linken Projekt verschreckt. Sie haben sich ja bewusst jeder Lagerarithmetik entzogen. Warum sollten Sie sich jetzt die sehenden Auges in eine solche Debatte hineinbegeben? Nein, Sie sind einerseits offen für Schwarz-Grün und auf der anderen Seite sind Sie natürlich offen für Gespräche entlang von GRR. Aber Offenheit ist noch lange keine Festlegung.
In Baden-Württemberg führt zudem Winfried Kretschmann landesväterlich eine grün-schwarze Regierung an. In Hessen sind die Grünen Juniorpartner der CDU. Für die Bundesebene muss das allerdings nichts bedeuten, meint Politikwissenschaftler Kronenberg.
Das schwarz-grüne Projekt der vergangenen Jahre war natürlich auf Seiten der Union ein Projekt der Angela Merkel und ihrer Gefolgsleute. Und in dem Moment, wo sie abtritt, entsteht aktuell ein Vakuum. Das beobachten die Grünen natürlich mit gewisser Sorge. Insofern blickt man natürlich eher auch nach links.
Kronenberg bezweifelt, ob eine wieder konservativer auftretende Union, die beim Klimaschutz, Stichwort CO2-Steuer, eher auf ein Weiter-so statt auf echten Wandel setzt, ein attraktiver Partner für die Grünen wäre. Festlegen auf ein mögliches GR2 oder R2G-Projekt will sich die Grünen-Bundestagsabgeordnete Dörner aber noch lange nicht.
Ob das jetzt Rente ist, Kinderarmut, im Bereich Umweltpolitik sehe ich auch eine größere Nähe zur SPD. Sehr schwierig ist es ohne Frage mit den Linken in der Außenpolitik.
Skepsis, von der man bei Linken Mann Liebig und bei SPD-Politiker Schäfer weniger durchhört.
Ich glaube, in der Frage der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, der Schaffung einer Bürgerversicherung, einer anderen Rüstungsexportpolitik, die nicht mehr Waffen in Kriegs- und Krisengebiete exportiert, da können wir uns einigen.
In der gesellschaftlichen Grundhaltung, was Gerechtigkeit, Gleichheit, Chancen anbelangt, da gibt es vom Sozialen über Bildung ganz viele Übereinstimmungen, auch was Wohnen anbelangt.
Selbst wenn sich eine Mehrheit bei Grünen, Sozialdemokraten und Linken zukünftig ein Mitte-Links-Bündnis vorstellen könnte, sie brauchen Mehrheiten bei Wahlen. Sollte es nach der Landtagswahl in Bremen kommende Woche tatsächlich zur ersten rot-rot-grünen Koalition in einem westlichen Bundesland kommen, versprechen sich Dörner, Schäfer und Liebig davon einigen Auftrieb für ihr Projekt. Noch einmal Politikwissenschaftler Volker Kronenberg von der Uni Bonn.
Es würde Fantasie beflügeln, es würde die Psychologie bedienen, aber Bremen als Stadt sollte man nicht überbewerten.
Matthias van Dieben über R2G oder G2R und die vielen anderen Fragen, die sich bei einem möglichen Linksbündnis stellen.
Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.
Am 26. Mai wird auch im ostsächsischen Görlitz gewählt. Es geht um den Posten des Oberbürgermeisters und es geht bei der CDU um richtig viel. Denn es kann durchaus sein, dass sie auch diese Wahl verliert und der Kandidat der AfD demnächst das Stadtoberhaupt ist. Grund zur Sorge haben die Christdemokraten, weil es genauso passiert ist bei der Bundestagswahl. Da verlor der CDU-Promi Ministerpräsident Michael Kretschmer sein Direktmandat an die AfD. Das Prinzip könnte sich wiederholen. Und weil in Sachsen am 1. September auch der Landtag gewählt wird, schauen nun alle auf Görlitz und das, was da passiert. Manche sprechen bei der OB-Wahl auch von der kleinen Landtagswahl. Alexander Gerlach mit Stimmen und Stimmungen aus Görlitz.
Ein Sonntag im Mai. In der Görlitzer Steinstraße feiert der Verein Bürger für Görlitz 20-jähriges Bestehen mit einem kleinen Straßenfest. Es ist kühl und doch haben sich mehrere Dutzend Bürger, viele mit Kindern, eingefunden, um bei Grillwürstchen, lässiger Musik und frisch gezapftem Bier das Jubiläum zu feiern. Mittendrin Franziska Schubert. Blauer Mantel, rote Haare, Sommersprossen im Gesicht.
Hallo! Mir gefällt das. Guten Tag.
Hallo. Das ist auch ein Stadtratskandidat.
Hallo. Hallo. Guten Tag.
Die 36-Jährige stammt gebürtig aus der Oberlausitz, hat in Osnabrück und Budapest Wirtschafts- und Sozialgeografie studiert und sitzt seit 2014 als Grünenabgeordnete im Sächsischen Landtag, wo sie auch als haushalts- und finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion in Erscheinung tritt. Sie will Oberbürgermeisterin von Görlitz werden. Unterstützt wird sie dabei nicht nur von ihrer Partei, sondern auch von der SPD sowie der jungen Stadtbewegung Motor Görlitz und den Bürgern für Görlitz. Franziska Schubert ist neben der Kandidatin der Linken Jana Lübeck, die Umfragen zufolge aber kaum Chancen hat, die zweite Frau, die sich um das Amt des Oberbürgermeisters bewirbt. Die Wahl sei schicksalhaft, meint sie.
Diese Bürgermeisterwahl, die steht einfach auch exemplarisch für ziemlich viel in Sachsen. Also sie wird einen Pflock einschlagen für die Landtagswahl und sie wird auch natürlich eine Signifikanz haben für Europa.
Görlitz, das den Zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört überstanden hatte, wurde nach 1945 geteilt. Der kleinere, auf der östlichen Seite der Neiße gelegene Teil der Stadt wurde zum polnischen Skorzelec. Zu Ostblockzeiten bis 1990 lebte man beiderseits des Grenzflusses Rücken an Rücken. Erst seit wenigen Jahren ist die Altstadt wieder durch eine Fußgängerbrücke verbunden. Unter den 56.000 Einwohnern auf der westlichen Seite leben heute mehr als 3.500 Polen. Viele Görlitzer nutzen täglich die günstigen Einkaufsmöglichkeiten auf dem Ostufer der Neiße. Doch das offene Europa gefällt nicht jedem. Sebastian Wippel, der AfD-Oberbürgermeisterkandidat.
Wir haben offene Grenzen, nach wie vor offen für jedermann, der hier rein kann, unkontrolliert, und täglich werden es mehr. immer noch, und es kommen mehr, als die gehen. Wir haben eine Kriminalitätsbelastung in unserer Stadt, die ist doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Wir sind fast auf dem Kriminalitätsniveau wie Berlin.
Zwar sinkt die Kriminalitätsrate, aber im Landesvergleich ist sie immer noch recht hoch. Seit die Schlagbäume und alle Grenzkontrollen vor 15 Jahren fielen, hat das auch viele Kriminelle angelockt. Kfz-Diebstähle und Einbrüche nahmen drastisch zu, während der Bund und Sachsen zeitgleich Polizeikräfte abbauten. Das hat sich negativ auf das Sicherheitsempfinden vieler Menschen ausgewirkt und Sebastian Wippel, der AfD-Kandidat, weiß diese Gefühlslage zu nutzen. Der gelernte Polizeikommissar und dreifache Familienvater war früher in der FDP. Seit 2013 ist er Mitglied der AfD und seit 2014 sitzt er für sie im Sächsischen Landtag. Sein Schwerpunkt die Innen- und Sicherheitspolitik.
Sie können es mir glauben, ich möchte jedes rechtliche Mittel ausschöpfen, was es möglich macht, dass Störenfriede sich in dieser Stadt unsicher fühlen, aber sich dafür jede Frau abends wieder alleine auf die Straße trauen kann.
Gut 500 AfD-Anhänger haben sich zu diesem Infoabend der AfD-Bundestagsfraktion in Görlitz eingefunden. Mittleres Bürgertum, Studenten, Unternehmer, Angestellte, Facharbeiter, alle Altersklassen sind vertreten. Die Stimmung ist aufgeladen. Je zackiger die Ansagen vom Rednerpult, desto lauter der Applaus.
Nutzen Sie die Chance. Am 26. Mai bei der Oberbürgermeisterwahl geben Sie alle Stimmen, die möglich sind, der AfD. Auch bei der Europawahl. Am 26. Mai holen wir uns unser Europa zurück, wir holen uns unsere Stadt zurück und ganz wichtig, wir holen uns unsere Würde zurück. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.
Eine Niederlage gegen die AfD, das dürfte ohne Zweifel eine Schreckensvision für den CDU-Kandidaten Octavian Ursu sein. Auf der Suche nach einem Job kam der in Rumänien geborene 51-jährige Berufsmusiker vor 30 Jahren nach Görlitz, wo er eine Anstellung als Solotrompeter am Theater und seine große Liebe fand. 2014 wurde er direkt in den Sächsischen Landtag gewählt. Als Mitglied im Görlitzer Stadtrat ist er bestens vernetzt. Ursu liebt die leisen Töne. Auf die Frage, was er der AfD entgegensetzt, sagt der CDU-Mann:
Ich werde zeigen, dass wir die richtigen Ansprechpartner sind, was Thema Sicherheit betrifft. Wir arbeiten nicht mit Aussagen wie Grenzschließung, sondern wir sagen, was möglich ist, was realistisch ist und was wir mehr machen können, damit mehr Sicherheit entsteht.
Mit Videoüberwachung an neuralgischen Plätzen beispielsweise und einer besseren Beleuchtung an den kleinen Grenzübergängen. Mit mehr Polizeipräsenz sowie gemischten deutsch-polnischen Polizeistreifen zählt Ursu auf vor den interessierten Zuhörern im Saal der St. Jakobus-Gemeinde.
Wir haben viel Gutes getan. Wir haben Schulen gebaut in den letzten Jahren. Wir bauen eine neue Oberschule. Wir wollen einen Campus mitten in der Stadt bauen. Also wir sind sehr gut unterwegs, auch mit Investitionen. Und das will die AfD nicht hören. Die erzählen nur Dinge, die Stimmungsmache sind.
Der parteilose Amtsinhaber Siegfried Deinige tritt nicht noch einmal an. Aus welchem politischen Lager der nächste Görlitzer Oberbürgermeister stammt, ist nicht nur für die Stadt bedeutend. Es könnte darüber hinaus auch eine Signalwirkung haben für die sächsische Landtagswahl am 1. September.
Alexander Gerlach über die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Görlitz, die auch als Test für die Landtagswahl im September gilt. Alles nur nicht abgehängt. Orte im Aufbruch. Unsere kleine Serie geht heute zu Ende mit zwei Orten, die geografisch gesehen ganz am Rande liegen. Bremerhaven-Lehe an der Nordsee, dazu später. Und nahe der polnischen Grenze Garz in Brandenburg. Wenn Sie, wie meine Kollegin Vanja Butte, dorthin fahren, dann denken Sie ans Tanken. Sie wäre beinahe mit dem Wagen liegen geblieben. Autobahntankstellen sind selten an der A11. Und das letzte Stück fährt man auf der original erhaltenen Reichsautobahn von 1938. Vanja, wärst du doch besser mit dem Zug gefahren? Nein, sagte sie, die Bahnverbindungen sind genauso schlecht. Also, was erwartet einen dann am Ende in Garz mit seinen gut 2000 Einwohnern? Ganz viel, sagt Vanja Budde, die ihnen nicht nur Garz vorstellt, sondern auch das letzte Stück dieser abenteuerlichen Fahrt dorthin.
Das 4 Kilometer lange Stück ehemalige Reichsautobahn ist doch immer wieder ein Erlebnis. Löchrige Platten, trotz Tempolimit 80 wird man ordentlich durchgerüttelt. Der Zug wäre aber auch keine Alternative gewesen. 3 Stunden von Potsdam mit Umsteigen in Berlin, Angermünde und Tantow. Immerhin stehen kurz vor der Abfahrt nach Garz Baustellenschilder. Die A11 soll hier dann doch endlich mal saniert werden. 81 Jahre nach dem Bau. Die Landstraße nach Garz führt über sanft geschwungene Hügel. Riesige Rapsfelder stehen in voller Blüte.
Die Schönheit der Landschaft alleine, die ernährt ja keinen.
Frank Gutsmann, hier geboren und aufgewachsen, beruflich lange im Ausland gewesen, vor ein paar Jahren zurückgekehrt. Heute Amtsdirektor im Bezirk Garz, zu dem sich 5 Dörfer zusammengeschlossen haben. Aus dem Fenster blickt er auf die Oder, den gemächlich dahin fließenden Grenzfluss zum Nachbarland Polen. Eine Nachbarschaft, die das deutsche Grenzgebiet belebt.
Wir sind so weit ab hier im Nordosten Brandenburgs, dass wir eigentlich von Potsdam und Berlin auch überhaupt nicht mehr profitieren können. Dann haben wir gesagt, okay, wir drehen uns einfach mal um und sagen, können wir nicht jetzt von der Großstadt Stettin profitieren? Und die polnische Großstadt Stettin, die hat ungefähr 500.000 Einwohner, im Umkreis leben ungefähr 760.000 Einwohner und die Stadt drückt immer mehr ins Umland und sie drückt auch ins deutsche Umland.
Oft in Gestalt junger Familien, denen die Grundstückspreise und Mieten rund ums 30 Kilometer entfernte Stettin zu teuer geworden sind.
Also wir sind hier zwischen 5 und 20 Euro pro Quadratmeter auf der polnischen Seite. Gleich, wenn Sie sozusagen über die Grenze hier rübergehen, dann sind Sie bei 75 Euro pro Quadratmeter unerschlossen.
Pirogi?
Ja, genau.
Und mit welcher Füllung?
Das ist eine Kartoffelquark-Füllung. Einfach, aber lecker.
Martha Schuster ist vor 9 Jahren aus Gryfino in Polen ins deutsche Staffelde in der Uckermark gezogen, in ein großes Haus mit Garten. Und nur 5 Kilometer entfernt von Gryfino, dem früheren Greifenhagen, am anderen Ufer der Oder, wo ihr Mann im Kraftwerk arbeitet.
Viele polnische Familien ziehen her, weil sie einfach eine bessere Zukunft für ihre Kinder sehen. Weil viele möchten, dass ihre Kinder zweisprachig aufwachsen. Viele sind auch der Meinung, dass hier die Schulbildung besser ist.
Martha Schuster bereitet die Teigtaschen für die abendliche Gemeinderatssitzung zu. Sie gehört zu den ersten polnischen Neubürgern, die sich lokalpolitisch engagieren. Der Zuzug verlaufe weitgehend ohne Konflikte, weil die polnischen Familien nach und nach kämen, erzählt Martha Schuster. Und die meisten Zuzügler von jenseits der Oder bemühten sich sehr um Integration, machten bei der Freiwilligen Feuerwehr mit oder im Fußballverein, lernten die deutsche Sprache.
Sogar die Stursten, die gesagt haben, ach, ich ziehe doch nur hin, ist doch gerade mal nur ein Steinwurf, ist doch fast, als wenn ich in Polen wohnen würde, die merken auch ganz schnell, dass es nicht so ist. Auch wenn es direkt hinter der Grenze ist, wir sind hier in Deutschland, die müssen zum Amt nach Graz, wo Deutsch gesprochen wird. Auch wenn da eine mal eine polnische Mitarbeiterin ist oder so, die Amtssprache ist Deutsch. Man muss auch zum Elternabend fahren.
Martha Schuster kocht einen Kaffee. Sie selbst hat 2 Söhne und 1 Tochter. Der Nachwuchs der neuen Mitbürger aus dem Nachbarland hat dazu beigetragen, dass von Schließung bedrohte Kitas erhalten werden konnten und auch die Grundschule in Garz. Der Bevölkerungsrückgang wurde gestoppt. Neues Leben zieht in die Dörfer ein. Etwa 12% der Bevölkerung stellen die Polen hier mittlerweile. Jetzt müsse allerdings noch die Infrastruktur besser werden, sagt Amtsdirektor Frank Gutsmann. Schnelles Internet, guter Handyempfang beispielsweise.
Die Hauptstädte sehen oft ihre Grenzregion nicht. Sie sehen oft schon den ländlichen Raum nicht, aber den ländlichen Raum in den Grenzregionen, der wird oft nicht wahrgenommen.
die Leute sind da ein bisschen weiter, weil man lebt in der Grenzregion, hier ist es eine Normalität.
Jahrelang hat Gutzmann gefordert, dass die Bahnstrecke von Berlin nach Stettin, die hier vorbeiführt, zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert wird. 1945 hatten die Russen das zweite Gleis abmontiert und als Reparationsleistung mitgenommen. 2026 soll der zweigleisige Ausbau nun kommen, sodass Bahnpendler aus Garz nicht mehr 2,5 Stunden nach Berlin brauchen, sondern nur noch 76 Minuten. Erst in 7 Jahren also, doch Pommern, wie sich die Bewohner der weiten Landschaft um Stettin bis heute selber nennen, Pommern also gelten als genügsam. Auch mit Blick auf die Autobahn 11 Berlin-Stettin, die endlich in Angriff genommen wird.
Wir spüren jetzt so einen kleinen Aufwind. Man sieht jetzt, okay, es wird ein paar Jahre dauern, dann wird das letzte Stückchen Reichsautobahn beseitigt und wir sind dann in Deutschland angekommen und fahren auf einer normalen Autobahn.
Abgelegen ist die Uckermark, keine Frage. Doch abgehängt? Nein, sagt Amtsdirektor Frank Gutzmann. Abgehängt fühle er sich nicht.
Derzeit nicht, weil wir uns derzeit auf einem guten Weg befinden.
Vanja Budde über Garz in Brandenburg. Alles nur nicht abgehängt. Unsere Serie im DLF-Magazin. Gleich folgt unser letzter Halt an einem Ort im Aufbruch. Bremerhaven hat viel zu bieten, wenn Sie auch mal dahin fahren wollen. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum, das auch die Geschichte der Navigation erzählt. Das Deutsche Auswandererhaus zeigt die Lebensläufe derer, die von Bremerhaven aus nach Amerika auswanderten. Es gibt auch das Klimahaus, ein interaktives Wetter- und Klimazentrum und eben den Flair einer Hafenstadt. Aber dann gibt es auch den Stadtteil Lehe. Wenn über den in Funk oder Fernsehen berichtet wird, fallen oft Sätze wie diese.
Wer hier landet, ist ganz unten. Leben in Bremerhaven-Lehe bedeutet sozialer Abstieg. Der Stadtteil gilt als der ärmste Deutschlands. Ein Stadtviertel von der Politik vergessen. Wer nur irgendwie kann, der will da weg.
Also ein abgehängter Stadtteil, wo Müll- und Schrottimmobilien das Straßenbild bestimmen. Wie passt das zu dem, was ein Brite sagt, der dort lebt?
Fantastic energy here in Bremerhaven. And people should be proud of their town.
Die Leute sollen stolz sein auf ihre Stadt, sagt er, der im Goetheviertel von Bremerhaven-Lehe wohnt, wo sich seit 2 Jahren eine Menge entwickelt. Felicitas Böselager hat Lehe besucht, der Abschluss unserer kleinen Serie. Alles nur nicht abgehängt, Orte im Aufbruch.
Das Haus wird auch gerade saniert. Also wie gesagt, dieser ganze Kreuzungsbereich wird hier gerade entwickelt.
Die Quartiersmanagerin Brigitte Havelka führt durch ihr Viertel. An diesem Frühlingstag zeigt sich das Goethe-Quartier von seiner besten Seite. Die Sonne strahlt, Kinder spielen auf der Straße, Menschen grüßen. Bei genauerem Hinsehen aber fällt auf, einige der Gründerzeithäuser stehen leer. Die Fenster sind grau und verstaubt, die Türen verrammelt. In diesem Viertel liegt die Arbeitslosigkeit bei rund 29%, die Kinderarmut bei 48%. Eine Armut, die sich vererbt, mitunter über 3 Generationen. Lehe gilt als sozialer Brennpunkt. Aber seit rund 2 Jahren tut sich was. In vielen Straßen stehen Kräne, es wird saniert und renoviert, seit vor ein paar Jahren ein privater Investor hier Häuser gekauft hat.
Ich glaube, ihn hat gereizt, dass er als Altbausanierer die verwahrlosten Immobilien, die es ja hier im Quartier gibt, wo einige Immobilien auch schon die Hoffnung aufgegeben wurde, dass man die nicht mehr retten kann, sozusagen, weil sie viele Jahre leer gestanden haben, dass er so ein Mensch ist, der sagt so, und jetzt erst recht, ich krieg das hin. Und auch, ich glaube, dieses Potenzial hier im Quartier gesehen hat.
Sagt Havelka. Die Aktivitäten des Investors haben weitere Sanierer ins Viertel gelockt. Auch neue Bewohner, Studenten und Besserverdiener. Auch die städtische Wohnungsgesellschaft saniert und gründet Wohnprojekte, zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser. Das sei aber nur ein Grund, warum es hier wieder bergauf gehe, sagt Herr Welker und redet von
den Akteuren, die hier schon viel tun vor Ort, die Vereine für die Kinder, für die Erwachsenen, Angebote für langzeitarbeitslose Menschen, Schuldnerberatung.
Wichtig sei auch gewesen, die Bewohner für ihr Quartier zu sensibilisieren, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Außerdem hat die Stadt eine Müllhotline eingerichtet, auf Flyern erklärt, wie Müll richtig entsorgt wird und einen Kontaktpolizisten eingestellt, der immer für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist.
Ich kann ein ganz schönes Beispiel bringen, dass ich irgendwann mal in meiner Arbeit festgestellt habe, desto mehr Barrierefreiheit gegeben ist, um Bürger zu beteiligen, umso besser. Und der perfekte Ort ist dafür der Stadtraum.
Zum Beispiel vor dem Niedrigpreissupermarkt in der Goethestraße. Hier stehen häufig Stände vom Ordnungsamt, der Polizei oder vom Quartiersmanagement, um direkt mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.
Alles gut. Ja.
Andrea und Paul Marpers haben vor 2 Jahren ein kleines Bistro im Goethe-Quartier eröffnet.
Also wir wohnen hier um die Ecke, also wir wohnen im Goethe-Quartier und wir wollten halt hier für unser Quartier was machen. Das war uns wichtig.
Das Marpers Inn ist in nur kurzer Zeit eine Institution im Goethe-Viertel geworden. Hier wird gemeinsam gesungen, gestrickt, sogar Englisch gelernt. Für Brigitte Havelka ein gutes Beispiel dafür, wie auch private Initiativen helfen, das Viertel attraktiver zu machen.
Das kann man sich ja auch vorstellen, Existenzgründung im Quartier oder im Goethe-Quartier mit so vielen Jahren schlechtem Ruf. Das war auch über lange Strecken, wenn nicht heute noch, rot gekennzeichnet, ein rotes Dreieck, dass man da vorsichtig ist, überhaupt Kredite rauszugeben.
Wenige Schritte vom Marpers Inn entfernt steht über dem Eingang eines frisch sanierten Hauses in gelben Leuchtbuchstaben Goethe 45. Als das Haus noch marode war, gründeten Künstler aus Bremerhaven hier im Erdgeschoss eine Galerie. Inzwischen sind über der Galerie Ateliers und Wohnungen für Künstler entstanden. Die Künstlergemeinschaft besitzt einen Webstuhl, 3D-Drucker, Laserschneider. Alles zugänglich auch für Künstler, die hier kein Atelier mieten. Es soll dabei helfen, wirtschaftlich einen Fuß auf den Boden zu bekommen, sagt Moritz Schmeckis, einer der Initiatoren des Projekts.
Und obwohl im Vorfeld viele gesagt haben, ja, das braucht ihr im Goethe-Quartier aber nicht zu probieren, weil das ist so eine arme, abgehängte Ecke, zeigt sich jetzt nach einem Jahr, wo wir hier sind, das stimmt einfach nicht. Das ist gibt hier genug Interesse. Im Prinzip bräuchte ich noch ein Haus dieser Größe, um mit den Nachfragen zurechtzukommen.
Die Goethe 45 gilt als Leuchtturmprojekt. Sie hat für großes mediales Interesse gesorgt und zieht Besucher ins Goetheviertel.
Das viel Wichtigere, das kriegt man eigentlich gar nicht mit. Und da haben wir auch nicht mittelbar was mit zu tun. Also die Durchmischung, die hier stattfindet, man merkt es eben im Straßenbild. Und das ist für alle Leute, die hier leben, gut.
Denn die Durchmischung der Bevölkerung bringe vor allem den Kindern und Jugendlichen hier neue Vorbilder, sagt Schmeckis.
Kinder, die hier ranwachsen, die ja auch hier ins Haus kommen und hier kunstpädagogisch betreut werden und einfach auch basteln und machen können. Das ist eine Generation, die hat wieder Hoffnung. Die, wenn man die fragt, was die werden wollen, dann sagen die nicht Hartz IV, sondern die haben Pläne und das ist auch realistisch.
Die Stimmung im Viertel sei besser geworden, findet auch Rudi Eder, Betreiber der Kleinen Hexe, einer Kultkneipe direkt gegenüber von der Goethe 45.
Die Menschen in sich sind ruhiger geworden, sind immer so aufgeregt, sind immer so kompliziert und wer auch immer. Und die Leute tun was hier. Ja, die pflegen hier die Gärten jetzt von sich aus, was früher alles verwildert war, das machen die jetzt schon, weil die sehen, dass die anderen auch was machen. Und dann geht es so, kommt eins zum anderen. Es werden plötzlich Blumen gepflanzt, wo sonst immer nur eine alte Hecke stand.
Quartiersmanagerin Brigitte Havelka nennt noch unzählige andere Projekte und Initiativen im Viertel, die ihr Hoffnung machen, dass es auch in den nächsten Jahren so weitergeht. Denn natürlich seien noch längst nicht alle Probleme dieser Gegend behoben.
Ich glaube, es ist bei allem, was hier passiert, ist es, glaube ich, ganz viel auch die Leidenschaft, die Menschen brauchen. Oder die Leidenschaft schafft Geduld. Auch weil man spürt, man ist am richtigen Ort, hier kann man noch was bewirken.
Felicitas Böselager über Bremerhaven-Lehe. Alles nur nicht abgehängt. Damit endet unsere kleine Serie über Orte im Aufbruch. Sie können diese Serie nachhören im Netz deutschlandfunk.de. Garnelenzucht. Das Wort passt eigentlich nicht zur deutschen Lebensmittelproduktion, sondern eher in den asiatischen Raum. Aber die dortigen Zuchten gelten bei Umweltschützern als bedenklich. Deshalb haben sich in Deutschland Unternehmen gegründet, die es hier versuchen wollen. Gar nicht so einfach. Die Garnele liebt es warm. Der Salzgehalt und auch die Trübung des Wassers müssen stimmen. Und dann braucht sie auch die richtige Menge Futter. Wenn nicht genügend da ist, dann macht die Garnele auf andere Garnelen Jagd, was sie nicht soll, da wir sie ja essen wollen. Es ist also ein Abenteuer mit der Zucht dieser Krebstiere. Aber wenn es gut liefe, dann hätte das auch für diejenigen, die Garnelen in Cognac oder Sahnesoße lieben, Vorteile. Sie wäre frischer. Die EU und auch der Bund könnten solche Projekte fördern. Aber das erscheint fast noch schwerer, als es der Garnele recht zu machen. Silke Hasselmann mit einem Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern.
Die Firma Fraktal am Rande eines Anklamer Gewerbegebietes. Hier kaufte der Lübecker Gerhard Wonnemann ein bisschen Land, eine ehemalige Lagerhalle und ein kleines Verwaltungsgebäude. Auf dem Hof steht ein Versuchsbecken für die Garnelenzucht, 6 Meter lang, 1,5 Meter breit. Den Lärm macht die Sauerstoffanlage.
Dieser Verdichter saugt Frischluft an und drückt die dann in das Wasser rein über einen Ausströmerschlauch, der ist porös. So, dann schauen wir uns mal an. In dem anderen Becken, da ist der Zugang leichter und da kann ich Ihnen ein paar raussuchen.
In den beiden Versuchsbecken schwimmen insgesamt rund 15.000 Garnelen. Es ist bereits die 8. Generation an Garnelen, die stets im Larvenstadium aus Florida importiert werden und dann in Anklam in 120 Tagen auf das ideale Vermarktungsgewicht von 23 Gramm reifen sollen. Und zwar ohne den sonst üblichen Einsatz von Antibiotika. Diese Tiere hier seien noch nicht für den Verkauf gedacht, sagt Gerhard Wonnemann. Es gehe darum, das selbstentwickelte Zuchtverfahren zu verfeinern, um Fehler bei der industriellen Produktion zu vermeiden. Denn wenn erst einmal die 35 Meter langen Zuchtbecken samt Apparatur stehen, dann wolle er jährlich 15 Tonnen Biogambas züchten.
Sie sehen, da sind Futterautomaten. Damit füttern wir die Shrimps.
Der Maschinenbauingenieur und Patentanwalt sieht in Aquafarming ein gutes Geschäftsmodell und hat sich einen Standort in Mecklenburg-Vorpommern gesucht, weil dies als bundesweit einziges Land die Aquazucht von Meerestieren fördert. Das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass Investoren in Aquakultur Zugang zu Mitteln aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds EMFF erhalten.
400.000 Euro zahle ich und 400.000 Euro, wenn wir Glück haben und das anerkannt wird, kommen dann aus diesem Fördertopf. Aber als Unternehmer fahren Sie immer das Risiko, Sie müssen es vorfinanzieren und machen Sie einen Formfehler, kann das abgelehnt werden und dann kriegen Sie kein Geld.
Dass Formfehler schnell gemacht sind, weiß auch Gerhard Martin. Er ist der Fischereireferent im Schweriner Landwirtschaftsministerium, wo die Antragstellung bearbeitet wird. Sobald ein Datum fehlt oder eine Unterschrift, schon gehen die Unternehmen leer aus.
Da gibt es also bestimmte Formansprüche. Die sind schon sehr extrem und deswegen versuchen wir möglichst viel mit denen schon im Vorfeld zu erörtern, damit das gar nicht passiert. Aber es gibt trotzdem immer wieder Probleme.
Allein Mecklenburg-Vorpommern hätte in der aktuellen, seit 2014 laufenden Förderperiode knapp 46 Millionen Euro aus dem EMFF abrufen können. Bislang ausgezahlt etwas mehr als 5 Millionen Euro. Das wundert Gerhard Martin nicht. Noch nie sei es so kompliziert gewesen, wie in der jetzigen Förderperiode den gut gefüllten Fischereifonds überhaupt zu nutzen.
Da hat die Europäische Gemeinschaft ein Bürokratiemonster geschaffen, das allen Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bereitet. Wir haben 1,5 Jahre gebraucht, nur um die Fördervoraussetzungen schaffen zu können. Und da sitze ich nicht allein, sondern ein ganzes Referat hat sich mit nichts anderem beschäftigt. Das gab es vorher nicht.
In Mecklenburg-Vorpommern ist die Förderung von Aquafarming politisch erwünscht. Der Grund, so Gerhard Martin, die Menschen essen immer mehr Fisch und Meeresfrüchte, doch die heimischen Fischgründe sind begrenzt. Zudem drücken diverse EU-Fangquoten die Erträge der heimischen Küsten- und Hochseefischer.
In Deutschland werden 88% der aquatischen Organismen, das sind natürlich vor allem Fische, importiert. Wenn man das weiß, ist klar, die Zielsetzung der Landesregierung kann es eigentlich nur sein, diese Aquakultur weiter aufzubauen, damit das, was alleine in Mecklenburg-Vorpommern gegessen wird, hier möglichst im Land Mecklenburg-Vorpommern entweder gefangen oder aufgezogen wird. Und da sind wir noch lange nicht bei.
6.500 Tonnen jährlich strebt das Land an, Produktionsstand aktuell ca. 1.200 Tonnen. Das hänge auch damit zusammen, dass es noch zu wenige Aquafarmen in Mecklenburg-Vorpommern gebe und zu viel Bürokratie bei der Förderung, meint der Schweriner Fischereireferent. Kam der EU-Fischereifonds in der vorigen Förderperiode noch mit 3 bis 4 Durchführungsverordnungen aus, sind es nun fast 50. Außerdem lief nach Ansicht von Gerhard Martin noch bis 2014 alles viel übersichtlicher.
Wir haben also eine Excel-Tabelle mit 16 Spalten gehabt, die haben wir an die Brüssel geschickt, für jedes Projekt eine Zeile. Jetzt haben wir eine Datenbank, wo jeder Schritt einzeln dokumentiert wird, damit nichts manipuliert werden kann. Der Grundgedanke ist gut, aber der Aufwand ist irre. Für jedes Vorhaben müssen über 200 Fragen durchgecheckt werden, ob das richtig ist. Und wenn irgendwo etwas Fehler gemacht hat, dann muss das gleich wieder von vorne wieder neu eingegeben werden. Also was für ein Schwachsinn.
Versuchen wir jetzt mal, da eine Garnele zu herrschen. Ja, da ist eine mal.
Zurück auf dem Gelände der Firma Fraktal im vorpommerschen Anklam, wo Gerhard Wonnemann seit 3 Jahren experimentiert und ab diesem Jahr richtig loslegen wollte mit der Zucht von Biogarnelen. Doch der Bund sattelt auf die ohnehin komplizierte EU-Bürokratie noch drauf, Stichwort Vergaberecht. Es sei in der heutigen Zeit des allgemeinen Baubooms praktisch unmöglich, innerhalb von 6 Wochen 3 Angebote verschiedener Firmen zum Bau des geplanten Garnelenbeckens einzuholen, wie vorgeschrieben. Das verzögert den Bau. Dennoch, so der Lübecker mit Blick auf seine Versuchsbecken und 5 hochmotivierte Mitarbeiter, er glaube an Biogambas aus Anklam.
Es bleibt abzuwarten, ob das sich realisieren lässt, weil mit diesem Verfahren, das in der Welt noch nicht in dieser Form durchgeführt wurde, auch sich Risiken ergeben. Aber dafür habe ich auch die Erfahrung, dass man vieles doch lösen kann, wenn das Problem erst auftritt.
Silke Hasselmann über die Abenteuer einer Garnelenzucht. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Johanna Herzing zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Radioabend.
Alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier. Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt. Hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was.